Heute bei «Apropos» im Sudan. Es ist einer der grössten Konflikte der Welt und es wird kaum über ihn berichtet. Seit Jahren bekämpfen sich im Sudan die unterschiedlichsten Gruppen. 150'000 Zivilisten sind schon gestorben. Rund ein Viertel der Bevölkerung, fast 14 Millionen Menschen, sind geflüchtet. Im Westen hat man kaum ein Bild von diesem Konflikt, weil fast niemand ins Land reist und von dort berichtet. Der Schriftsteller Navid Kermani hat genau das gemacht und von dieser Reise eine Reportage geschrieben, die im Magazin von der Süddeutschen Zeitung und von uns erscheint. Es ist ein wahnsinniger Text, der ihm nochmal den ganzen Horror des Krieges vor Augen führt. Heute ist der Navid Kermani bei uns zu Gast, um über seine Reportage und seine Reise in Sudan zu reden. Und damit herzlich willkommen.
Auch in Port Sudan lud die Gornisch einst zum Flanieren ein. Jetzt sind die Bodenplatten aufgerissen und von den Cafés nicht mehr als ein paar vergilbte Plastikstühle übrig, die einzeln auf dem ehemaligen Bürgersteig stehen, als sollten sie die Auflösung der Gesellschaft symbolisieren. Die schwarz glänzenden Köpfe einer Schar Kinder, die sich prustend im Wasser tummeln, heben sich von den rostigen Frachtschiffen am gegenüberliegenden Quai ab. Die wenigen historischen Häuser der Altstadt, die erhalten sind, lassen sich trotz der eleganten Balustraden aus Holz kaum von den gesichtslosen Gebäuden der Jetztzeit unterscheiden, da Staub und Schmutz die Fassaden unterschiedslos bedecken. Aber die Stadt lebt und hat an Bedeutung sogar gewonnen, seit das übrige Land im Krieg versinkt. Eine schwer gesicherte Enklave des Friedens mit einem internationalen Flughafen, Banken und einigen, wenngleich keine westlichen, Botschaften.
Herr Kermani, wie reist man heutzutage in Sudan ein? Geht das so einfach?
Also in den Sudan einzureisen geht relativ einfach, weil es Linienflüge gibt, also nach Port Sudan. Und dann das Problem ist erstens, ein Visum zu bekommen. Das ist nicht sehr einfach, weil die Regierung bisher nicht sehr an ausländischen Berichterstattern interessiert war, aus welchen Gründen auch immer, auch aufgrund der Sicherheitslage. Und zweitens aber noch schwieriger ist es, eine Genehmigung zu bekommen, aus Port Sudan dann weiterzureisen. Man braucht für jeden Bundesstaat im Sudan eine eigene Genehmigung. Und für Port Sudan ist die noch einigermaßen zu bekommen. Aber dann weiter und vor allem auch außerhalb Khartoums, das auf eigene Faust. Soweit ich weiß, ist das noch nicht vielen oder vielleicht auch keinem bisher gelungen.
Und wie haben Sie das gemacht?
Ja, das haben mir einige Leute wirklich geholfen. Also der deutsche Botschafter für den Sudan war sehr hilfreich. Ich war bei der sudanesischen Botschafterin in Berlin, die auch mein Anliegen verstand, dass man jetzt aus dem Land berichten muss. Also es haben sich einfach vielleicht auch aufgrund meiner vorherigen Bücher von verschiedener Seite gab es eine Bereitschaft, mich irgendwie ins Land zu lassen, um das zu ermöglichen. Und es hat lange gedauert, aber am Ende hat es dann vor allem über diese beiden Kanäle dann funktioniert. Einerseits das wirkliche Engagement des Botschafters, auch die Staatsministerin war vorher mal im Land und hat da ein gutes Wort für mich eingelegt, aber eben auch der Botschaft in Berlin, die verstanden, dass ich jetzt dahin reise und es nicht so sehr ein Meinungsartikel sein sollte, sondern wirklich ein Bericht, eine Reportage, ein Beschreiben dessen, was ich da sehe.
Sie hilft beim Reinkommen. Wie war das gewesen? Wo Sie denn im Sudan selber waren? Wie sind Sie dort unterwegs gewesen?
Naja, nach Port Sudan selbst, da hatte ich keine Hilfe in dem Sinn, sondern da haben wir private Kontakte, NGOs. Ich konnte im Gasthaus der UNICEF übernachten, was sehr hilfreich war und dann auch vor Ort zu einigen Kontakten führte. Aber da kann man sich frei bewegen. Man kann eine Motorrikscha nehmen. Da war ich dann allein unterwegs, größtenteils. In Khartoum ist das dann noch schon schwieriger, einfach aufgrund der Sicherheitslage. Da rieten mir alle davon ab, also auch die Einheimischen, aber auch die NGOs oder die UNICEF, dann wieder bei der UNICEF im Gasthaus gewohnt, auf eigene Faust durch die Stadt zu gehen. Da hatte ich ein Team Und das Team war nicht ganz einfach, das zusammenzustellen, weil ich einerseits unabhängig sein wollte, aber andererseits eben jemand aus dem Apparat, jemand mit Verbindung zum Apparat brauchte, um überhaupt durch die Checkpoints zu kommen. Und dann habe ich einen Begleiter gefunden über einen recht bekannten Dokumentarfilmer. Das ist ein Kollege von ihm. Also der Dokumentarfilmer war geflohen aus Khartoum, lebt im Exil. Und der empfahl einen Freund und Kollegen von ihm, der im Land geblieben ist, auch aus der revolutionären Bewegung, der sozusagen mein Führer, mein Übersetzer war. Und dann habe ich einen Mitarbeiter des Geheimnisses des Auswärtigen Amtes gefunden, der jetzt auf meine Rechnung arbeitete, aber der die Verbindung hatte zu den Autoritäten, auch zu den Sicherheitskräften. Und das Verrückte ist nur das Beispiel, das ist irgendwie auch ein Beispiel für die Situation, den Kontakt zu diesem, wenn man so will, Geheimdienstmann oder Sicherheitsmann, den hat mir ein führender sudanesischer Oppositioneller verschafft, der Abdallah Baraka Sakin, also der bekannteste Schriftsteller Sudans, der im Exil lebt, der oft im Gefängnis war, der also gegen diesen Staat gekämpft hat. Und ich fragte dann irgendwann Fatih, also so heißt der Sicherheitsmann, und das war auch ein total netter Typ. Wir haben uns alle ziemlich gut verstanden, also auch der Revolutionär und der Geheimdienstmann haben sich gut verstanden, weil also, wenn man dann zusammenreist, ist weder der eine nur Revolutionär, noch der andere nur Beamter des Staates. Ich fragte jedenfalls Al-Fatih, woher kennst du überhaupt Abdelaziz? Also ich meine, der eine ist doch hier Opposition, der war im Gefängnis. Und da sagte Al-Fatih, ja, mein Bruder saß in der gleichen Zelle. Und das zeigt so ein bisschen, das ist nicht so wie Syrien, also unter Assad oder wie Iran oder sowas. Das geht viel mehr ineinander über. Und so habe ich zwar darauf geachtet, dass der Al-Fatih jetzt bei den Interviews nicht dabei war, mir keine Vorgaben gemacht hat, wo wir hinreisen. Und zugleich war ich froh, dass er dabei war, weil er bei jedem Checkpoint uns irgendwie durchgeschleust hat. Und vor allem auch wusste, wo gehen gerade Drohnen hinab und wo gibt es Kämpfe. Und das ist halt wichtig oder sogar lebenswichtig in so einem Krieg.
In die Stadt fahren wir über breite, leere Straßen, die von Ruinen gesäumt sind. So gut wie alle öffentlichen Gebäude sind von Einschlägen schwer beschädigt. Und wo immer wir parken, finden wir auch Privathäuser ausgeplündert. An den wenigen Autos, die die RSF nicht stehlen konnten, sind die Windschutzscheiben eingeschlagen. Reifen, Sitze, Lenkräder, Spiegel abmontiert. In den zersprengten Fenstern der Hochhäuser und den offenen Rohbauten haben Flüchtlinge Tücher aufgehängt, hinter denen sie leben. Vor den herabgelassenen Rollos der Geschäfte sitzen Männer auf Plastikhockern und trinken Tee. Ein Drittel der 8 Millionen Bewohner soll inzwischen nach Khartoum zurückgekehrt sein. Im Zentrum ist von ihnen noch nicht viel zu sehen.
Können Sie uns denn ganz grob einen Überblick über die aktuelle Situation im Sudan geben?
Ja, das Land ist praktisch zweigeteilt. Es gibt das Gebiet im Süden und im Westen, das von den RSF besetzt ist. Und dann gibt es das Zentrum, den Norden, den Osten des Landes, den die nationale Armee für sich behauptet. Sie hat Khartoum zurückerobert. Und jetzt ist es eine Art Stellungskrieg geworden. An einzelnen Orten wird noch wirklich gekämpft, aber beide Parteien versuchen, ihr Territorium zu erweitern. Aber faktisch ist es ein Stellungskrieg geworden. Und kämpfen heißt in vielen Fällen auch wirklich dann Luftschläge oder Drohnen, also weniger jetzt Artilleriegefechte. Und die Lage ist halt vor allem auch humanitär in weiten Teilen immer noch katastrophal, weil Versorgungswege blockiert sind, weil insbesondere in den RSF-Gebieten der Zugang zu den Menschen sehr, sehr schwierig ist und weil sehr viele Menschen vertrieben worden sind. Und die Gefahr ist, glaube ich, ein bisschen jetzt, dass diese Zweiteilung des Landes faktisch bestehen bleibt. Also wie der Ukraine oder wie in anderen Konflikten im Jemen, man sich irgendwie abfindet und abfinden muss damit, dass keine der beiden Parteien stark genug ist, die andere militärisch zu besiegen. Und dass es einerseits dann zu einer Art von kaltem Frieden käme. Das ist vielleicht immer noch besser als der heiße Krieg. Aber das würde bedeuten, dass das Elend noch für viele Jahre und Jahrzehnte anhält.
Und Sie sind in beiden Teilen unterwegs hier vom Land?
Man kann nicht gleichzeitig in beiden Teilen unterwegs sein, weil die einen nicht wollen, dass man im anderen Teil unterwegs ist. Also das heißt, wenn ich einreisen wollte, was in die RSF-Gebiete im Augenblick sehr viel schwieriger ist, also es ist schon schwierig genug, in die Gebiete, die von der Armee beherrscht werden, einzureisen. In die RSF-Gebiete ist es fast unmöglich. Und wenn, dann ist es eigentlich nur möglich, als Teil einer Hilfsorganisation, wo man auch nur strikt mit der Hilfsorganisation unterwegs ist, was auch nur ganz, ganz wenigen Journalisten gelungen ist, oder wirklich embedded mit Leuten von der RSF im Jeep, die einen dann auch nur zu den Orten führen, die genehm sind. Und einfach nur praktisch in das Veranschaulichen, wenn ich die Fronten hätte wechseln wollen, hätte ich zurück nach Port-Sudan müssen, von dort ein Flugzeug nehmen müssen, sagen wir nach Addis Abeba oder nach dem Persischen Golf oder nach Istanbul, von dort mich irgendwie mit Flugzeug in den Tschad durchschlagen, dort wieder alle möglichen Genehmigungen bekommen, um in den Osten Tschad zu kommen und dort mit all den Genehmigungen irgendwie versuchen, über die Grenze nach Darfur zu kommen. Das war eine kurze Zeit mal möglich für einige wenige, aber es war für mich unmöglich und es ist vor allem unmöglich, es gleichzeitig zu machen oder in einer Reise zu machen.
In der westlichen Wahrnehmung sind es zwei konkurrenzierende Gruppen, die das Land mit Terror überziehen. Wenn man ihre Reportage liest, merkt man, dass eine dieser Gruppen viel schlimmer ist, der RSF. Warum?
Also ich muss natürlich sagen, ich war jetzt in den Gebieten, in denen die Armee herrscht. Das heißt, mein Blick ist eingestandenermaßen, und das ist ja auch klar, eingeschränkt. Aber wenn man allein darauf sieht, dass diese 14 Millionen Menschen, die auf der Flucht waren, es sind jetzt vielleicht noch 10, weil viele zurückgekehrt sind, ja fast ausschließlich alle aus dem Gebiet der RSF fliehen. Niemand flieht in das Gebiet der RSF. Dann zeigt das schon an, dass dieses Bild, das auch ich einmal hatte, also als ich anfing, mich mit diesem Konflikt dann näher zu beschäftigen, einfach aufgrund der Medien, dachte ich auch, da sind so zwei verrückte Generäle, die sind sozusagen gleich böse, die armen Menschen. Ich will den einen General nicht verklären, aber es ist ja eben doch ein Unterschied, und das haben ja auch alle geschildert, ob es immer wieder mal zu Kriegsverbrechen kommt oder ob Kriegsverbrechen bis hin zum Genozid, systematischen Vergewaltigungen, systematischen ethnischen Säuberungen geschehen, wie es die RSF betreibt. Also in dem Teil, in dem ich war, und ich habe natürlich mit Menschen aus dem Nildelta gesprochen, ich habe mit Menschen gesprochen, die aus Darfur geflohen sind, mit vielen Menschen aus anderen Teilen des Landes vor der RSF geflohen sind. Das waren keine Anhänger des Staates, aber ihnen allen war der Horror vor der RSF so tief eingeschrieben und sie waren noch so traumatisiert, dass sogar die Revolutionäre, und ich habe viele Revolutionäre getroffen, einer saß bei mir im Auto, Talal, mein Begleiter, dass sogar diejenigen, die eine Revolution gegen die Armee gemacht haben, sagen, jetzt im Augenblick stehen wir hinter der Armee. Nicht, weil wir die Armee toll finden, sondern weil wir so viel Angst haben vor der RSF. Und insofern ist dieses westliche Bild auch sehr bequem, weil man dadurch auch sagen kann, naja, wir können da eh nichts tun, wir halten mal gleich Abstand. Aber je näher man rückt an den Sudan, desto fragwürdiger wird das. Und das sage nicht nur ich. Ich kenne keinen, sagen wir mal, Vertreter einer Hilfsorganisation oder einen Diplomaten oder Experten, der mir da groß widersprechen würde. Also diese Äquidistanz zu beiden Konfliktparteien, diese Symmetrie des Schreckens, die ist politisch zwar vom Westen gewollt, weil hinter der RSF die Emirate stehen, aber sie entspricht nicht der Realität.
Wenn Sie sagen, euer Bild sei ein bisschen grob, sei ein bisschen ungenau von der Lage im Sudan, woher kommt das, dass wir den Krieg so wenig wahrnehmen?
Also zum einen gibt es natürlich eine Reihe von Konflikten, die ohnehin nicht sehr große Aufmerksamkeit ist, unsere Aufmerksamkeit gegenüber der Welt dann eine größere Rolle spielen, weil sie uns direkt betreffen. Der Iran-Krieg, der Ukraine-Krieg, auch durch unsere geschichtliche Verwicklung, der Krieg in Gaza oder im Nahen Osten, all das betrifft uns auf eine direktere Weise, wenn Sie nur an die Benzinpreise denken oder an die Flüchtlingsströme oder ähnliches mehr oder an die bedrohte Sicherheit Europas. Ich glaube, dass es eine Erklärung ist. Die zweite ist, es ist auch ein bewusstes Nicht-Hinsehen, weil dann würden wir sehen, dass wir doch ziemlich stark involviert sind in den Krieg, also nicht zuletzt die Schweiz, durch den Goldhandel, denn Gold ist das, was den Krieg finanziert. Und das Gold landet eben dann zu einem guten Teil bei uns in den Tresoren, offensichtlich auch über die Schweiz. Und wenn man das wahrnehmen würde, wenn man wüsste, dass etwa der Genozid von Al-Fashr mit den Goldverkäufen finanziert wird, der RSF, wenn man wahrnehmen würde, dass hinter der RSF die Vereinigten Arabischen Emirate stehen, also mit dokumentierten Waffenlieferungen, mit dokumentierten Gehaltszahlungen, mit dokumentierten Söldnern, kolumbianischen, die dann davor geschickt werden und so weiter und so fort, mit all dem Goldabbau, der von emiratischen Firmen betrieben wird, zu denen auch die Firma des Bruders des emiratischen Staatschefs gehört. Also das ist eine solche hohe Ebene der Verflechtung. Wenn wir das wirklich mal an uns ranlassen würden, dann würde es uns schwerfallen, bei dem Champions-Finale zuzujubeln, wenn er aus London gewinnt. dann würden wir uns fragen, ist das eigentlich noch korrekt, was wir da haben? Ist das richtig? Also der Gaza-Krieg war wirklich schlimm und es war richtig, dass es Proteste gab gegen die israelische Kriegsführung. Das, was Iran mit seinen Menschen macht, ist auch wirklich schlimm. Und ich hätte mir gewünscht, dass man da entschiedener vorgehen würde. Aber wenn man einfach die Opferzahlen vergleicht, also in Gaza sind es wohl 60.000 Menschen, die gestorben sind, ein Großteil Zivilisten. In El-Fashir soll nach UN-Angaben innerhalb weniger Tage bis zu 70.000 Menschen getötet worden sein. Alles Zivilisten. Und dann stellt sich die Frage nach der politischen Verantwortung. Und da ist man sehr schnell bei den Emiraten. Und die Emirate stecken nun einmal tief in unserem Wirtschaftssystem drin. Sie haben Lobbygruppen, mit denen macht es sich keiner gerne, zumal angesichts der Energiekrise, ist da keiner gerne auf Konfrontationskurs. Und das führt auch dazu, dass es diese Aufmerksamkeit nicht gibt. Was die Frage, wenn ich das so sagen darf, die Frage nicht beantwortet, warum nicht zumindest die Zivilgesellschaft hier lauter protestiert. Also die gleichen Menschen, die doch gegen das Sterben in Gaza auf die Straße gegangen sind, warum geht niemand gegen das Sterben in Darfur auf die Straße, obwohl wir so direkt über die Emirate verwickelt sind?
Hat es vielleicht auch damit zu tun, dass wir einfach sehr wenig Bilder aus diesem Konflikt haben? Weder von sozialen noch von traditionellen Medien. Und wir halt eben in einem sehr visuellen Zeitalter leben. Und was man nicht sieht, einfach auch nicht stattfindet.
Das gilt zum einen ja auch für Gaza. Da gab es auch nicht viele Bilder, weil ja keine Berichterstattung zugelassen wurde. Klar, es gab Bilder, aber es konnten keine Journalisten einreisen nach Gaza. Und zum Zweiten gilt es spätestens seit El-Fashir nicht mehr. Es stimmt, es gab keine wirklichen Bilder von diesem Krieg, weil Journalisten nicht einreisen durften, nicht berichten durften. Aber der weltweit am besten dokumentierte Genozid ist der Genozid von El-Fashir Ende Oktober, weil die Täter ein Video nach dem anderen von ihrem Massenmord ins Netz gestellt haben. Und zwar, dann sind wir schon wieder bei Elon Musk, Starlink und ähnliches mehr, Twitter, X, auch da sind die Verwicklungen dokumentiert. All das ist ja nicht gelaufen über, sagen wir, chinesische Netzwerke, sondern über Netzwerke, die letztendlich durch den Westen hindurchlaufen. Also das ist einfach nicht wahr. Also das ist dann eine Frage, landen diese Bilder, die es gibt, landen sie in den Medien, erzeugen sie Aufmerksamkeit, führen sie zu Resolutionen im Europäischen Parlament, im Bundestag. Da gibt es einige Parlamentarier, die sich bemühen. Und es gibt eben eine Mehrheit, die sich aufgrund des auch dokumentierten Lobbyismus der Emirate eben drückt, die Verantwortlichkeiten zu benennen.
Über El-Fashir mit den später noch eingehender reden. Ich würde jetzt zuerst gerne über Khartoum schwätzen. Da haben sie mit dem Pater Akkad geredet, im letzten Christ von Khartoum, und haben ihn gefragt, wo Jesus gsi, wo die Stadt angegriffen worden ist. Was war seine Antwort gewesen?
Also man muss sagen, es gibt mittlerweile wieder einige Christen zurückgekehrt und einige Christen haben auch Khartoum nicht verlassen, weil die Stadt war ja nicht unbesiedelt während des Kriegs. Das gesamte Zentrum war unbewohnbar geworden. Und er war der einzige, nicht nur der einzige Christ, sondern der einzige Mensch, den ich getroffen habe, der 4 Monate lang während der heftigen Kämpfe in Khartoum geblieben ist, und zwar in der größten Kathedrale von Khartoum. Der Kardinal hat ihn gebeten, auf die Kathedrale aufzupassen. Und er ist so lange geblieben, solange der Wassertank noch gefüllt war. Und dann irgendwann war der Wassertank leer und er musste gehen. Ja, und es ist ja oft so in diesen Kriegen, in diesen großen dramatischen Situationen, man trifft dann eben auch auf Glaubensäußerungen und eine tiefe Überzeugung und auch menschliche Größe, zu denen es vielleicht nur in Kriegen kommen kann, weil wir gar nicht in diesen Grenzbereich menschlichen Handelns kommen. Und da erweist sich mancher Mensch als grundböse. Und mancher Mensch, und dazu gehört wohl auch Pater Akkad, wächst über sich hinaus. Und die Frage, wo Gott war, ich habe sie ihm ja gestellt, aber ich glaube, das Entscheidende ist bei so einer tiefen Frömmigkeit, dass man sie irgendwann gar nicht mehr stellt. Sondern dass man einfach mit den Widersprüchen des Lebens umgeht. Also es gibt ja noch die andere Begegnung, es gab eine Reihe von solchen mich doch sehr, sehr bewegende Begegnung. Da habe ich mit einem Menschen gesprochen aus einem Dorf, El Zaria, der, ich glaube, 2 Monate lang in so einem wirklichen Foltergefängnis war und wirklich dachte, er wird hier krepieren. In einer kleinen Zelle, in der 200 Menschen eingepfercht waren, ohne Nahrungsmittel, ohne Wasser, ohne Klo, ohne Platz genug zum Liegen. Also alle mussten stehen. 70 haben überlebt. Und ich fragte ihn, warum hast du überlebt? Und er sagte, dank Gott. Und dann fragte ich ihn, warum haben die anderen nicht überlebt? Wegen der Cholera. Und ich glaube, das ist, wenn man darüber nachdenkt, ist das eine sehr, sehr weise Antwort, weil sie eigentlich die Antwort impliziert, dass wir auf manche Fragen einfach keine Antwort haben.
Ein Zweifel haben sie nicht gespürt, gerade beim Pater Akkad.
Natürlich, ich glaube schon, dass diese Menschen zweifeln. Also alle zweifeln, wenn sie das sehen, was da passiert ist. Und wenn man selbst Opfer geworden ist von etwa auch sexueller Gewalt, wie die vielen Frauen, dann, ich habe sehr viele Menschen, auch gerade Frauen getroffen, die einfach, ja, ich würde sagen, pathologisch depressiv geworden waren, also die apathisch geworden waren. Also natürlich zweifeln Menschen, aber Einzelne schaffen es, sich in all diesem Leid einen Glauben zu bewahren, ohne das Leid zu ignorieren. Das ist wahrscheinlich nicht die Mehrheit, aber es gibt solche Zeugnisse des Glaubens, auch im Sudan.
Welche Rolle spielt Religion in diesem Konflikt?
Also vielleicht nicht die Rolle, die man sich normalerweise so denkt, weil die RSF ist nicht religiös. Sie behauptet, gegen den Islamismus anzukämpfen, den sie bei der Regierung vermutet. In der Tat sind die Muslimbrüder in Khartoum nicht ohne Einfluss. Sie haben ja während der Militärdiktatur auch lange mitgeherrscht. Also es gab eine islamistische Militärdiktatur. Faktisch, nach allem, was ich gesehen habe, ist der Einfluss von Islamisten jedenfalls im Straßenleben nicht sehr stark und auch nicht so spürbar, dass es wirklich das Entscheidende ist. Also es wird nicht mit dem Glauben gekämpft. Die Moscheen, genauso wie Kirchen, wurden zuhauf geplündert, zerstört. Und es hilft dann auch Menschen nicht sehr zu sagen, dass sie Muslime sind. Sie werden genauso abgeschlachtet wie Christen oder Ungläubige oder wer auch immer. Ich glaube, eine viel größere Rolle spielt etwa bei den Massenmorden Alkohol und Drogen. Also das ist etwas, was bei diesem Konflikt wirklich verschärfend hinzukommt. Mir sagte das ja auch jemand, der beide Genozide in Darfur überlebt hat, also den von 2004 und den jetzigen vom letzten Herbst. Er sagte, dass der jetzige Genozid so viel schlimmer war, weil eben Drogen im Spiel waren. Also die waren alle high, diese Leute. Und deshalb auch diese vollkommene Enthemmung bei den Morden, bei den Vergewaltigungen und all dem. Das hat man ja auch schon beim Islamischen Staat gesehen, das hat man in Syrien gesehen. Womöglich hat man das auch in Gaza gesehen, das weiß ich nicht genau. Jedenfalls spielen Drogen in militärischen Konflikten eine viel größere Rolle, weil die Art der Drogen eben, die sind bewusst so gemacht, dass sie das Schlimmste Menschen hervorkehren und die Menschen völlig enthemmt werden lassen. Mit Gaza meinte ich übrigens dezidiert auch den 7. Oktober natürlich, weil da heißt es ja, dass da Drogen eine Rolle spielten, also um das klar zu machen.
Es ist bereits dunkel und dunkel heißt in Khartoum, dass kaum irgendwo noch ein Licht brennt, weil es Strom, wenn überhaupt, nur aus Dieselgeneratoren gibt, als wir noch einmal zum Kulturzentrum fahren, weil dort ein Konzert stattfinden soll. Als die Direktorin es ankündigte, schien mir der Gedanke absurd, weil die Stadt so leer wirkt. Aber tatsächlich, als wir in den Innenhof treten, sind die Bänke bereits gut gefüllt, obwohl die Anlage noch nicht aufgebaut ist. Es sind vor allem Ältere, um die 100 Männer in Jeans oder Galabias, manche mit langen, grauen Haaren oder mit Baskenmütze, die dann wohl Künstler sind. Auch einige ebenfalls ältere Damen, die beim Plausch hörbar das Wort führen. Was von Khartoums Bürgertum übrig ist, scheint hier versammelt zu sein. Dann stehen das Keyboard, die E-Gitarre, der E-Bass, die Trommel und die Blechblasinstrumente endlich bereit. Der Sänger tritt auf, der alte Liebeslieder singt. Sudanesische Musik kann gar nicht traurig klingen. Selbst wenn der Schmerz besungen wird, schnippen die Finger mit. Schon beim ersten Lied weinen viele im Publikum vor Glück.
Was auffällt in Ihrem Text, sind die grossen Gegensätze. Zum einen die Enthemmung durch Drogen, Alkohol. Zum anderen spielt Musik eine recht grosse Rolle im ganzen Text, aber auch bei der Überwindung von diversen Konflikten, die auf Ihrer Reise stattfinden. Sie beschreiben ein Konzert in einem Kulturzentrum. Mögen Sie noch mal von dem erzählen?
Ich erzähle lieber, weil es kommt ja im Text vor, und erzähle ich noch von einem anderen Konzert, das kein Platz mehr war. Es gab so viele Erlebnisse und ich ärgere mich natürlich nach Abgabe der Reportage. Mann, also das ist leider weggefallen und da hätte ich noch mehr das oder jenes. Also ich konnte nicht von allen Konzerten berichten. Ich habe fast jeden Tag Musik gehört, Live-Musik, weil Musik ist das, was die Menschen am Leben hält. Also alle Sudanesen schienen mir lieben Musik. Also lieben ist schon das falsche Wort. Also sobald irgendwo eine Ut, eine Trommel irgendwo hervorgeholt wird, fangen schon die Hüften an zu schwingen. Und ja, von dem Konzert, von dem ich erzählen wollte, das war ein Straßenkonzert. Also Sie müssen sich vorstellen, da ist ringsum Schwärze und nichts, weil es keine Straßenlaternen gibt und nur so Generatoren. Und es gibt einen ziemlich bekannten Sänger, der nach Khartoum zurückgekehrt ist und die Menschen von überall aus dem Ausland, aus dem Land aufruft, jetzt nach Khartoum zurückzukehren, weil die Lage ja durch die Rückeroberung durch die Armee einigermaßen sicher ist. Und er zieht abends durch die Stadt und macht sozusagen spontane Konzerte, baut eine Anlage auf vor irgendeinem Foodstand und an irgendwelchen Ausfallstraßen im Dunkeln und sofort kommen die Menschen herbei. Und die Gesichter, gerade die Gesichter auch der alten Menschen, sobald sie diese Musik hören, nach so vielen Jahren, endlich wieder Musik. Also wenn man wissen möchte, warum es Musik im Leben braucht, muss man in den Sudan fliegen. Also die Tränen fließen nach ungefähr 10 Sekunden. Hm. Also alte Menschen, Menschen, von denen man würde sagen, die sind sehr würdig in ihren Galabias, in ihren weißen Gewändern. Man würde eher sie für religiöse Gelehrte halten, auch wenn sie wahrscheinlich nur, keine Ahnung, Automechaniker sind, aber die einfach sehr würdig klingen. Und sobald diese Musik erklingt, und sudanesische Musik, muss man dazu sagen, auch wenn sie vom Schmerz, vom Liebesschmerz singt, sie klingt ja immer irgendwie auch so, dass man tanzen möchte. Sie können gar nicht in Sudan. Ich habe nie Musik gehört, die traurig klingt. Also das, bald schon stehen die Menschen auf, haben sie diese Ausfallstraße und dann im Dunkeln, halbwegs dunkeln, also nur mit einigen Lampen angeleuchtet, tanzen dann plötzlich so 50, 60 Männer. Ich muss dazu sagen, abends vom Tee aus sind es halt vor allem Männer. Im Kulturzentrum waren das so viele Frauen. Und das ist natürlich ein höchst bewegendes Bild. Und dann wird das alles aufgenommen von diesem Team, dieses Birra des Sängers, und wird dann sofort gepostet. Und dann wurde auch ich nach dem Konzert sofort für die Smartphones gezerrt. Ich soll auch was sagen. Und so habe auch ich meinen Aufruf in den Kameras gesprochen, dass es wunderschön im Khartoum ist und alle zurückkehren. Sondern im Augenblick war es ja auch wunderschön. Und noch auf der Heimfahrt in mein Gasthaus der UNICEF schickte mir Birra auch schon den Link zu, der mich eben auch für die Rückkehr nach Khartoum werben sah.
Wie bringt man das zusammen, dass man auf der einen Seite die Musik hört, die tanzenden Menschen sieht, und auf der anderen Seite mit Leuten schwätzt, die das Schlimmste überhaupt erlebt haben, was man je erleben kann. Das stelle ich mir recht schwierig vor. Wie bringt man das zusammen?
Ja, man bringt es gar nicht zusammen. Das steht einfach nebeneinander. Und man ist nur umso dankbarer, dass es solche Momente, und es gab doch viele auch solche hellen Momente, also wenn Sie an die Kirmes denken, die ich kurz beschreibe im Text, also die nimmt man einfach viel, viel stärker wahr. Also es ist nicht so, dass das Unheil das wenige Schöne schluckt, sondern umso heller erscheinen lässt. Also man ist nirgendwo dem Leben so dankbar und schätzt es so wert wie im Krieg. Und für die geringsten Dinge, die schön sind. Und insofern steht es nebeneinander. Und auch im Nachhinein ist man schon noch zutiefst melancholisch über das, was man da gesehen hat und was ja jetzt auch weiterläuft. Und zugleich vergisst man einfach bestimmte Glückseligkeiten, die man wahrgenommen hat, in dem Völker im Elend. Also gerade die Kraft der Musik, der Kunst, der Poesie, also den Wert der Poesie, den Wert auch des Unzweckmäßigen, dass Menschen einfach irgendwo sind und die Schönheit auch der Natur, der Landschaft genießen. Ich will nicht sagen, dass es dafür Kriege braucht, um das Wert zu schätzen oder kennenzulernen, aber Kriege helfen einem dabei, vielleicht die Proportion im Leben, das, was wichtig ist und was unwichtig ist, doch anders anzuordnen, als wenn man halt jeden Tag das Gleiche hat.
Über Poesie reden wir später nochmal. Wir machen jetzt einen harten Bruch und reden über El-Fashir und über den Graben, der rund um die Stadt ausgehoben worden ist, der recht verstörend ist. Mögen Sie von dem erzählen und euch sagen, was genau in El-Fashir passiert ist?
Ja, das kann ich Ihnen sagen. Das kann man auch per Google einfach sofort herausfinden, weil es überhaupt kein Geheimnis ist. Es ist einfach die Frage, warum wir das alles nicht wahrgenommen haben. Die RSF hat um El-Fashir über Wochen und Monate einen 30 Kilometer langen und einen wirklich tiefen Graben ausgehoben, 4 Meter breit. Um El-Fashir, 250.000 Menschen waren eingeschlossen. NGOs, UN, Forscher der Universität Yale, die Satellitenbilder ausgewertet haben, haben über Wochen und Monate Alarm geschlagen, dass hier ein Genozid bevorsteht. Das konnte man wissen. Man konnte sogar in Zeitungen hier und dort lesen. Es war wirklich bekannt. Und es ist nichts geschehen, um diesen Genozid zu verhindern. Das war kein plötzlicher Gewaltaufmarsch, kein spontanes Morden, sondern das war ein geplantes, über Wochen sichtbare Vorbereitung. Und als der Graben geschlossen war, also als der Graben sozusagen El-Fashir eingeschlossen hatte, die Menschen, 250.000 Menschen nicht mehr fliehen konnten, begann das Bombardement und der Sturm auf die Stadt. Und Wie gesagt, die Opferzahlen wissen nicht genau, wie viele Menschen gestorben sind. Also die Schätzungen jetzt von Seiten der UN. Auch das ist vielleicht interessant, dass wir bei den Zahlen in der Reportage am Ende sehr vorsichtig waren, weil wir sie einfach nicht belegen können. Aber andererseits sagt die UN ja nicht einfach so Zahlen, ruft ja nicht einmal in den freien Raum oder haben ja Gründe dafür. Satellitenaufnahmen, Gespräche mit Überlebenden und so weiter und so fort. Die Opferzahlen reichen bis an die 70.000. 50.000 Menschen, Männer, gelten als vermisst. Also sie könnten zwangsrekrutiert sein, sie könnten getötet sein, das wissen wir gar nicht. Aber das sind die Dimensionen. Und das Schlimme an diesem Genozid, das, was einen wirklich verrückt macht, ist, dass das alles bekannt war. Und es gibt mittlerweile auch Berichte von El Guardian, also das sind keine Erfindungen von mir, dass diese Berichte über El-Fashir, speziell auch in London und Washington, bewusst ignoriert oder nicht an obere Ebenen weitergeleitet worden sind. Also man wollte einfach nicht. Und je tiefer man einsteigt, also man recherchiert, das sind alles keine Geheimdienstinformationen, die man braucht. Das kann man durch Kontakte oder durch Internet oder all das alles nachschlagen und man findet die Quellen und all das. Je tiefer man einsteigt, desto schlimmer wird es und desto weniger kann man verstehen, wie das geschehen konnte und wie auch wir es zugelassen haben, dass es geschehen ist.
Und sie haben mit Leuten geschwatzt, die das überlebt haben?
Ja, es haben viele überlebt, also einige haben überlebt, es sind nicht 250.000 Menschen gestorben. Vor allem viele Frauen wurden aus El-Fashir rausgelassen. Viele wurden dabei vergewaltigt, aber es kamen eben auch viele raus. Und mit denen kann man sprechen. Also viele sind in den Tschad geflohen, das ist einfach näher als die Gebiete der Armee. Aber viele sind eben auch nach Norden geflohen und leben jetzt im Flüchtlingslager El Afat und berichten. Und das, was sie berichten, ja, also die Johannes-Apokalypse ist schon so die Dimension des Schreckens, von der sie erzählen. Also Menschen, die mit ihren Kindern über Felder laufen, wo abgetrennte Köpfe, abgetrennte Beine, Füße, Hände, Arme, der Sand einfach der Staub rot getränkt. Das sind so die Bilder, die die Menschen mit sich tragen. Und viele sind, wie gesagt, traumatisiert. Die ganz wenigen Therapeuten im Camp haben alle Hände voll zu tun. Die Kinder sind auch teilweise wirklich apathisch. Viele Frauen, die vergewaltigt worden sind, kommen nicht drüber hinweg, werden vermutlich auch nicht mehr drüber hinwegkommen, weil es gar nicht genug Angebote gibt für Traumatherapien. Und das muss man dazu sagen, Darfur ist eine der wenigen Gesellschaften, die innerhalb anderthalb Generationen 2004, 2026 zweimal einen Genozid erlebt haben. Also das ist fast schon geschichtlich beispiellos.
Nachts schlafe ich unterm Sternenzelt, denn Hotels gibt es seit dem Ausbruch des Krieges nicht mehr. Zum ersten Mal seit vielen Jahren träume ich von meinem gestorbenen Vater. Es ist wohl die Wüste, die mir seine Auferstehung beschert. Das wäre an sich nicht bemerkenswert, aber es bringt mich zu der Frage zurück, warum die Kriege im Sudan so zahlreich und grausam sind, obwohl die Sudanesen so sanft wirken. Hat es mit der Wüste zu tun? Es ist die Wüste, aus der die Propheten kamen und in welche die Heiligen gingen. Es ist die Wüste, die das Bewusstsein erweitert und wie kein anderer Ort die Schönheit erfahren lässt. Es ist die Wüste, wo der Mensch besonders großzügig sein muss und besonders grausam werden kann. Es ist die Wüste, wo sich die Wahrheit offenbart.
Sie warnen häufig, wie sanft die Sudanesen sind und fragen sich dann auch, wie hat es denn trotzdem zu all dieser Gewalt kommen können. Haben Sie eine Antwort gefunden für sich während der Reise?
Nein, nicht wirklich. Also das hilflose Laienantwort ist, dass es vielleicht wirklich etwas mit der Wüste zu tun hat. Diese Wüste ist etwas, was Menschen prägt. Also die ist hart, die ist schön und sie bringt Menschen immer wieder in extreme Situationen. Man muss sehr solidarisch sein, man kann sehr grausam sein. Religionen sind in der Wüste entstanden, Heilige sind in die Wüste gegangen. Also das ist vielleicht die Erklärung, die mir am ehesten noch plausibel schien. Eine andere Erklärung ist vielleicht, und das sagte mir ein Archäologe, den ich getroffen habe, da Jebel Barka bei den Pyramiden, er sagte, schon in der Antike gab es Kriege wegen des nubischen Golds. Und wo Gold ist, ist Krieg. Das wäre jetzt die etwas einfachere und weniger schöne Erklärung. aber die wahrscheinlich ein bisschen realistischer ist. Natürlich, ich habe jetzt ohnehin keine Goldschätze, aber das lag gar nicht an ethischen Gründen. Aber seitdem kann ich sie auch nicht mehr haben. Also wenn ich sehe, was Gold, unser Goldhandel anrichtet in der Welt, da ist, das muss ich leider sagen, ich liebe die Schweiz, ich mag sie wirklich gern. Ich finde, das ist ein tolles Land, das für seine Bürger, seine Bürger ganz, ganz viel leistet und bietet. Aber wo immer man in Kriegen, und ich war in vielen Kriegen, wo man in Kriegen ist, auch in meinen letzten Reportagen, wenn ich nur an Mosambik denke, da ist irgendein Schweizer Unternehmen nicht weit, das ganz, ganz tief verwickelt ist. Und ich weiß auch nicht, woran das liegt, dass dieses schöne Land immer wieder diese Unternehmen hervorbringt, die keinerlei Moral kennen.
Sie haben gesagt, es hat zwei Genozide innerhalb von zwei Generationen. Gibt es im Land selber auch Überlegungen darüber, wie man die Gewaltspirale brechen kann, wie man verhindern kann, dass eben von Generation zu Generation die Gewalt weitergegeben wird?
Auf der individuellen Ebene ist das möglich. Das erlebt man. Menschen können Traumata überwinden. Das ist Arbeit, es braucht auch Hilfe. Das kann psychotherapeutische Hilfe sein, es kann Kunst sein, es kann alles Mögliche sein. Auf der individuellen Ebene mag es vereinzelt oder in manchen Fällen ist es immer möglich, auch über Traumata hinwegzukommen. Kollektive Traumata sind viel schwieriger. Und wenn man das Beispiel auch Osteuropas sieht, wo dann auch, weiß Gott, genug kollektive Traumata sind, wenn man an die Bloodlands denkt, des Zweiten Weltkriegs, merkt man, das geschieht nicht von selbst. Sie müssen auch kollektiv aufgearbeitet werden oder sie sacken ins Unterbewusstsein und erzeugen noch Gewalt viele Jahre später. Und dazu bedarf es erst einmal Frieden, denn sonst kann ja überhaupt gar keine Aufarbeitung geschehen. Und dafür bedarf es aber auch, und das ist sehr vielen Menschen im Sudan und vor allem auch der revolutionären Bewegung, die es ja immer noch gibt und die stark ist, also all die Aktivisten, die es immerhin geschafft hatten, 2019 eine wirklich brutale Militärdiktatur zu stürzen. Zu den wesentlichen Zielen der Revolution gehört ja nicht nur Menschenrechte oder Demokratie, es gehört Föderalismus. Das Land Sudan ist ungerecht aufgeteilt. Alle Macht, alle finanziellen Ressourcen waren am Nil, dort, wo das Land ja auch fruchtbar ist. Und die Peripherie und auch gerade die schwarzafrikanische Bevölkerung war einfach marginalisiert. Und diese Ungerechtigkeit im Land, dieser Zentralismus, der ja auch ein Erbe des Kolonialismus ist, der muss überwunden werden, um künftige Gewalt zu verhindern. Insofern ist auch hinter der RSF, so sehr ich sie verabscheue und so sehr ich sage, man muss sie verfolgen, man muss sie sanktionieren, man muss auch diejenigen sanktionieren, die sie finanzieren. Aber es gibt ein gesellschaftliches Anliegen, das sie vertritt und das man auch ernst nehmen muss, nämlich die Marginalisierung derjenigen Bevölkerungsteile, die im Westen oder im Süden des Landes leben. Und auch ein zweites Problem, das Sudan für sich lösen kann, da können ihm wenige bei helfen, ist eben das Problem der sudanesischen Identität. Sudan ist sowohl ein arabisches Land als auch ein schwarzafrikanisches Land. Und es ist offiziell ein arabisches Land, aber faktisch leben eben sehr viele Schwarzafrikaner im Sudan. Und es gibt ja nicht nur den westlichen Kolonialismus, es gab immer auch einen arabischen Kolonialismus. Und dieses Identitätsproblem, was ist Sudan, ist auch etwas, was dieses Land irgendwann überwinden muss. Und auch das wird wahrscheinlich nur über Demokratie und Föderalismus gehen, durch mehr Autonomie für die Regionen. Sudan ist ein Land mit über 100 Sprachen, vielen Volksgemeinschaften. Das kann man nicht einfach nur von Khartoum aus beherrschen und sozusagen kulturell diese arabische Identität so viel Menschen überstülpen. Da wird es andere Wege geben, zumal oft gar nicht klar ist, ist jemand Schwarzafrikaner, ist jemand Araber? Da gibt es so viele Übergänge, Mischformen. Ich glaube auch da, das sind eher die tieferen Ursachen der Gewalt. Das ist ja nicht nur jetzt die ökonomischen Dinge, sondern dieser Krieg hatte Vorläufer, andere Kriege. Und auch wenn diese Probleme nicht gelöst werden, dann werden nach diesem Krieg wird es neue Kriege geben. Und das sind Probleme, die letztlich nur im Land selbst gelöst werden können.
Was nehmen Sie selber mit von der Reise? Was bewahren Sie sich auch?
Na, ich trage natürlich den Sudan jetzt im Herzen mit mir. Das bleibt so bei solchen Reportagen in diesem Land besonders. All die Menschen, die einem geholfen haben, denen man begegnet ist. Also das ist ja auch immer absurd zu sagen, wenn es in einem Kriegsgebiet und man selbst begegnet ausschließlich freundlichen Menschen, die einem freundlich begegnen, die einem zum Tee einladen. Man versucht das immer irgendwie zusammenzubekommen und mit der Realität, von der man ja weiß, man trifft ja die Täter nicht. Also jedenfalls im Sudan habe ich sie nicht getroffen. Ich konnte sie nicht fragen, warum tut ihr das? Aber was ich mit mir trage, das, was mir vorher wirklich nicht so bewusst war, ist, dass wir jedenfalls ökonomisch doch ganz schön verflochten sind mit diesem Krieg. Und dass ich hoffe, dass mehr Menschen etwas über den Sudan erfahren. Denn wenn sie etwas erfahren, wenn gerade junge Menschen etwas über den Sudan erfahren, dann werden sie vielleicht aktiv, dann wird es vielleicht Kampagnen geben. Und Kampagnen wären in diesem Falle, glaube ich, sogar sehr erfolgreich. Die Emirate sind abhängig von ihrem Image, anders als vielleicht Israel oder vielleicht Iran, die letztendlich das tun, was sie tun wollen und glauben, tun zu müssen. Die Emirate geben Milliarden für ihr Image aus. Und hier wären Kampagnen, die das tägliche Massaker an der Zivilbevölkerung benennen, artikulieren, wo immer die Emirate sich präsentieren, wären erfolgreich, glaube ich. Wir hätten jedenfalls Aussichten auf Erfolg. Und das erhoffe ich, dass Aufmerksamkeit gelingt, weil Aufmerksamkeit schützt.
Vielen Dank, Kemani.
Bitteschön.
Das war es, also apropos mit dem deutschen Schriftsteller Navid Kermani. Die Reportage, die dieses Wochenende im Magazin erscheint, verlinken wir noch sehr gerne. Verlinken. Wir empfehlen sie auch allen sehr. Es ist ein eindrücklicher Text. Wenn ihr noch mehr zum Konflikt im Sudan wollt wissen, haben wir euch ein paar Artikel zusammengestellt, die wir noch im Episode beschreibt, euch verlinken. Die Folge von Apropos hat Valeria Mazzeo produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao zusammen.